wollen wir uns gemeinsam einen Abschnitt oder den Folgeabschnitt aus dem Epheserbrief anschauen, und zwar Epheser 5, die Verse 21 bis 33, die christliche Haustafel. Also wenn ich Tafel höre, dann kriege ich erstmal Hunger und Appetit, ne? Also mal so richtig Tafeln machen wir ja alle ganz gerne. Aber dieser Begriff ist ein Begriff, den der Paulus ganz bewusst gepflegt hat. Tafel hat ja was damit zu tun, wenn man zusammen ist, dann meistens in der Familie. Ja, und dieser Textabschnitt, ich weiß nicht, wer ihn schon gelesen hat oder kennt, der wird manchmal ganz gerne umgangen, ne? Weil in diesem Textabschnitt geht es darum, ja, Zusammenleben, so würde ich auch Haustafel beschreiben, Zusammenleben in der Familie, und ganz speziell bezieht sich dieser Briefteil des Paulus auf das Zusammenleben von Menschen in der damaligen Zeit in Ephesus, die Christen geworden sind. Und da sagt er, welche Auswirkungen hat dieses Christsein in eurem Zusammenleben als Eheleute, als Partner? Vielleicht strahlt es auch auf andere Beziehungsbereiche aus, aber der Schwerpunkt ist letztendlich Beziehung in der Ehe. Wie ist sie? Auch in Ephesus, in der unchristlichen Umgebung. Wie lebt ihr das? Was habt ihr noch in euch? Diese Frage wird hier auch gestellt. Und wie hat es der Herr, ja, nicht gerne, sondern hält es für absolut notwendig und wichtig, wie Gemeinschaft gelebt wird. Haustafel, also nichts zum Schlemmern, sondern einfach mal drüber nachzudenken, wie wird ja Ehe damals oder soll sie gelebt werden als Christen, und welche Bedeutung hat das auch für uns heute? Und ich denke, die Bibel ist zwar ein altes Buch, aber das, was hier drin steht, denke ich, ist genauso aktuell heute wie damals. Wichtig ist es mir hier bei diesem Text, da geht es ja um Mann und Frau, dass man vielleicht das einfach mal so ein bisschen beiseite schiebt, dass man sagt, in diesem Text, da wird was über die Frauen gesagt. Die Männer sagen, seht ihr, wuff, gilt euch. Oder die Frauen sagen, ihr Männer, ihr habt mir jetzt gar nichts mehr zu sagen. Also das wollen wir versuchen, so ein bisschen zu beleuchten, und es wäre auch schön, wenn andere dann, ja, auch wenn sie darüber nachgedacht haben, uns daran teilhaben lassen. So, zum Einstieg, wer ist der Adressat dieses Briefes? Ich habe schon gesagt gehabt, die Gemeinde in Ephesus, eine Gemeinde von Menschen, die vorher nicht Christen waren, den Glauben angenommen haben, jetzt Christen sind, und wir wissen es, christlicher Glaube verändert das Leben und auch das Zusammenleben, jetzt wiederhole ich mich, zwischen Menschen. Zweitens, in welche Zeit hinein spricht dieser Text? Wie war Zusammenleben zwischen Mann und Frau gestaltet? Also das können wir jetzt nicht alles hochwuseln, aber ich denke, wir haben es auch schon an anderen Ecken gelesen, dass eine Frau eigentlich relativ rechtlos war in der Gesellschaft. Sie konnte verhauen werden, gehörte dazu, hat nicht jeder gemacht, aber es folgte keine Strafe, es gab keine Sanktionen von Staat oder so, sondern, dann wird es wohl verdient haben. Ne? Wie sagte der Schwiegervater mal von einer älteren Frau, die auch gehauen wurde, die sagte, Schleck muss man haben, aber meiner macht es zu arg. das ist nicht in Ordnung, der hat es weder zu arg noch überhaupt nicht zu machen. Das ist das Entscheidende. Im Leben als Christ ändert sich vieles. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Frauen und Männer so gelebt haben damals, aber es wurde nicht sanktioniert. Auch konnte eine Frau, wenn sie dem Mann nicht mehr passte, im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt werden. Ihr wurde der Scheidebrief gegeben, marschier los, Mädel, und dann war er sie los. Ach, hier dieser Text, also ich finde den ganz, ganz liebevoll, wie der Paulus das jetzt hier beschreibt, und da wollen wir jetzt mal schauen, ja, was er dazu sagt. Leben in der Gemeinschaft, in der Ehe, in der Familie, ja, nach den Maßstäben Jesu. Darum geht es. Ab Vers 21, die christliche Haustafel, da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wer schon was gehört hat, kommen wir gleich drauf. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Supermänner, ne? Damit ist doch eigentlich alles gesagt. Von wegen, es geht weiter. Das richtete sich jetzt an die Frauen, dieser Textteil. Jetzt kommt der Textteil an die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stellt als seine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das ist das Ziel. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. In 1. Mose heißt es, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Ein ist bei mir in der Bibel dick gedruckt. Ein Fleisch, eine Gemeinschaft, füreinander da, ergänzend. Wir werden vielleicht noch darüber hören. Und dann sagt er, dieses Geheimnis ist groß. Ich kapiere es auch nicht, warum das so ist. Aber Gottes Wille ist es. Er hat Mann und Frau füreinander geschaffen. Dann sagte er, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Und sich selbst, können wir auch sagen. Ne? Die Frau aber ehre den Mann. So, dieses zu diesem Textteil. Ja, macht mal Luft. Bei diesem Text ist es auch gut, wenn man mal Luft macht. Ne? So, ich habe den Text eingeteilt. Vers 21 für sich. Dann Vers 22 bis 24, wo Paulus die Frauen anspricht, in der Ehe, in der Gemeinschaft. Vers 25 bis Vers, so muss ich gucken, wo habe ich den Strich gemacht? Bis 32, wo er zielgerichtet die Männer anspricht, und dann nochmal der Vers 33. Ich möchte beginnen mit dem Vers 21, da heißt es: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist wie eine Überschrift. Habt ihr richtig zugehört? Ordnet euch unter in der Furcht Christi. Wo Paulus schreibt, es ist der Weg und das Ziel Gottes, dass ihr im Herrn euch gegenseitig unterordnet. Das heißt jetzt nicht, da werden wir vielleicht auch noch vom einen oder anderen hören, dass sich einer über den anderen stellt, weit gefehlt. Unterordnung bedeutet auch nicht, dass es nicht klar ist, dass der ein oder andere unterschiedliche Aufgaben hat. Einfach auch von Natur aus, gegebenenfalls auch ja, von dem, was die Bibel sagt, wie sein Auftrag ist, aber ordnet euch untereinander unter. Das gilt also nicht nur für Frauen, sondern auch für die Männer. Ganz, ganz wichtig. Jetzt die nächsten Verse an die Frauen gerichtet. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Das heißt, mein Mann, unterordnen bedeutet ja nicht, ich bin duckmäuserisch oder sonst was, sondern ich akzeptiere ihn in seiner Position, in seiner Aufgabe. Früher ist es ja auch so gewesen, der Mann war der ausschließliche Ernährer. Die Aufgaben waren geteilt. Die Frau war zu Hause. Von Natur aus hat sie auch die Kinder bekommen und, und. Und der Mann hatte auch die Verantwortung, Schutz und sogenannter Ernährer zu sein. Da hat sich so ein bisschen was geändert in unserer heutigen Zeit. Aber vom Prinzip her ist es ähnlich geblieben. Also ordnet euch unter euren Männern unter, die auch die Verantwortung tragen für die Familie. Ist ja auch was Schönes. Ne? Manchmal kann man sich auch denken, Mensch, hätte ich nicht so viel Verantwortung, ne? Könnte man das doch mal wegdrehen. Das bedeutet auch nicht, dass Frauen sich zurücklehnen und sagen, naja, ich ordne mich jetzt unter, ich muss mich beeilen, ich ordne mich unter, ich lasse ihn jetzt machen. Ich denke, das hat ja auch, wie es hier heißt, mit Gemeinschaft was zu tun, dass man sich austauscht. Wenn Entscheidungen getroffen werden, auch beraten wird untereinander. Eine ganz klare Geschichte, ja. Aber letztendlich der Mann die Verantwortung für diese Außengeschichten trägt. Sehr wohl gibt es auch heute, denke ich, auch Ehen, ja, wo einfach die Frau auch mal so ein bisschen ran muss. Ne? Es gibt doch Männer, die krank sind oder weiß ich was, wo man sich aber auch im Herzen dennoch unterordnet und in Liebe, ob Mann oder Frau, sagt, du, ich übernehme auch Aufgaben jetzt von dir, wir beraten das und ich springe da jetzt auch in die Bresche, wo Not ist. Also das gehört mit dazu. Hier heißt es auch im Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Ja? Wenn ich also an mich zu Hause denke, meine Mutter hat immer gesagt, der Papa ist der Haushaltsvorstand. Ne? So sagt man das vielleicht heute. Hat mich als Junge dachte ich, oh, hat mich überhaupt nicht berührt. Ne? Also sie haben jetzt nicht gelebt und gesagt, er ist der Chef und sie muss sich unterordnen. Die Mutter hat eine ganze Menge an Dingen auch geregelt. Also sie war eine sehr agile Frau und ich muss sagen, also sie hat auch vieles in der Hand gehabt. Aber ich habe immer wieder gespürt, dass sie sich nie über meinen Vater gestellt hat. Nie. sondern da war immer das Gespräch. Da war immer, wo sie sagte, du, sein Spitzname war Molly, obwohl er schlank war, ne? Du, was hältst du davon? Wie soll ich es machen, jetzt in der und der Situation? Fand ich irgendwie beeindruckend, immer wieder neu. Wo sie hat sich drunter gestellt, hat gesagt, er ist es. Letztendlich muss er nach außen auch die Entscheidungen tragen und treffen, aber wir wollen das gemeinsam tun. So, und jetzt geht es aber an die Männer. Ich sagte vorher schon, wenn hier Ende wäre, wäre es irgendwie komisch, denn würde genau das Leben in der christlichen Gemeinde so weiterlaufen, wie es im unchristlichen Umfeld gang und gäbe war. Oder legitim war, sagen wir es mal so. Ich will nicht sagen, dass Männer und Frauen sich geliebt haben, dass sie sich geschätzt haben, auch die nicht Christen sind. Aber hier wird ganz, ganz deutlich, ja auch ihr Männer, liebt eure Frauen. Ja, er hat sich selbst für sie dahingegeben. Und so sollen, ich springe jetzt einfach mal, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Also ich habe meine Frau lieb wie mich selbst. Dazu ruft Gott uns auf. Jetzt gibt es natürlich Situationen im Leben, wo jemand sagt, ich mag mich nicht, ne? Wenn man sagt, also wenn ich in den Spiegel gucke, da schaut mich einer an, den möchte ich am liebsten ja, beschimpfen, eine reinhauen oder weiß ich was, wo jemand sich nicht liebt. Aber das ist ein ganz anderes Feld, wo man sagt, Mensch, lass dich von der Liebe Gottes ganz neu erfüllen. Du bist wertvoll. Und wenn du wertvoll bist und dich von Gott geliebt weißt, darfst du dich ganz neu auf den Weg machen, dich auch selbst zu lieben. Nicht zu lieben wie Narziss. Kennt ihr Narziss? Das war einer, der in der griechischen Sage, der hat nicht echt gelebt, aber da gibt es so ein Krankheitsbild, das ist nach ihm benannt, der in den Teich guckte und sah sein Spiegelbild und fand sich so unheimlich toll und klasse. Ja, ich bin der Schönste, ich bin der Größte. Das ist überzogene Selbstliebe, ja. Sondern Liebe, die geschenkt wird vom Herrn, sagt, ich trage dich, ich bin mit dir, ich liebe dich und damit darfst du dich geliebt wissen und darfst aufrecht gehen und kannst auch in deiner Beziehung Liebe geben, deinem Partner auf einem echten, echten Weg. Das ist Arbeit und da muss jeder gucken, wo stehe ich letztendlich in meiner Beziehung und wo muss ich an mir arbeiten und wo müssen wir gemeinsam in der Ehe das Gespräch suchen und das Gebet haben. Ja, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, ne? Sonst würde man sagen, ist ja egal, ne? Sondern er nährt es und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Und dann heißt es hier zum Schluss, darum wird aus Mose ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die beiden werden ein Fleisch werden. Mose. Ja, da habe ich gedacht, wie war das? Das will ich mal ganz kurz zurückblenden im Paradies. Ja, könnt ihr euch vorstellen, zwischen Adam und Eva, Überordnung, Unterordnung oder so? Also ich hab's irgendwo nicht gefunden. Ja, da lief das einfach. Weil da keine Schuld war, weil da keine Sünde war im Paradies. Ja, das Leben war einfach perfekt von Gott gestaltet. Ne? Die Welt war perfekt, bis der Sündenfall kam und die beiden raus mussten. Da begann das Desaster. Ne? Da begann auch teilweise dann Lieblosigkeit und. Und wo Gott dann einschreitet und sagt, ich bin ein Gott der Ordnung. Und wenn ihr mit mir lebt, und das gilt aber auch für die Welt, ein Gott der Ordnung, wenn ihr mit mir lebt und mit eurem Partner lebt, dann ist es wichtig, dass es auch Ordnungen gibt. Wie gehen wir miteinander um? Wer hat welche Aufgabe und. Ich denke, das gehört mit dazu. Wertschätzung des anderen, nicht über den anderen stellen, sie nicht unter den anderen einfach so ducken, du machst das schon, das ist auch nicht okay. Genau, und das ist das große Geheimnis und das ist mir ganz wichtig geworden, dieses Riesengeheimnis Gottes, dass er gesagt hat, ich füge Mann und Frau zusammen, sie werden Vater und Mutter verlassen. Ich kann es nicht beschreiben, es ist aber Gottes Ordnung und es ist so gewollt und es ist was Wunderbares. Und da heißt es, die Frau aber ehre den Mann. Vers 21 und 33 zusammen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und dann heißt es hier, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Und dann heißt es in Vers 33, darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Ich bin wichtig. Nicht, dass ich einen tollen Typ bin, sondern ich bin von Gott geliebt. Meine Frau, mein Mann ist von Gott geliebt. Und der Herr meint es gut mit uns, mit unserer Ehe. Und als ich das hier gelesen habe, habe ich gesagt, Walter, das ist für dich persönlich ein Übungsfeld. Und gut, dass es diesen Text gibt. Und man muss diesen Text in seinem Herzen bewegen und sagen, Herr, was willst du mir damit sagen? Wo bin ich selbstgerecht? Wo schiebe ich mich in den Vordergrund? Herr, zeige mir, wie ich Liebe üben und leben kann, damit Beziehung gelingt. So, jetzt möchte ich die anderen bitten, sich anzuschließen.
Dies ist schon ein besonderer Text, den wir hier vor uns haben. Ich möchte meinen, er wäre eigentlich geschrieben in unsere Zeit. Da liegt so manches im Argen. Und der Apostel Paulus in seiner Gefangenschaft hat seine Gemeinde, der er gedient hat, die ihm so am Herzen liegt, vor Augen. Und und dann will er das Beste für die Gemeinde. Er will den Zusammenhalt haben und dass sie gemeinsam aufblicken auf ihren Herrn Jesus Christus. Und dann tut er jetzt hier in dieser christlichen Tafel, wir haben heute den ersten Teil, dann kommt das andere auch noch dran, dann will er darauf hinweisen, wo die Not, oder andersrum gesagt, wo der Teufel so gerne eingreift und wo er zerstörend wirken möchte. Und ich glaube, es gibt kein intensiveres Feld für den Teufel, um seine Macht auszubreiten und zu zerstören, wie in einer Ehegemeinschaft. Wenn es da nicht funktioniert, wenn es da nicht ein Miteinander gibt, sondern ein Gegeneinander oder getrennt die Wege gehen, dann wird es ganz schwierig. Und das hat, meine ich, der Apostel Paulus im Hinterkopf. Das muss ich meiner lieben Gemeinde deutlich machen. Achtet darauf, wie ihr Ehe lebt. Und mich stört's ja auch immer, wenn ich lese, nicht nur hier in unserem Vers, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Und die Frau soll ihn ehren und der Mann soll das Haupt sein. Ich komme ja auch aus dieser Zeit. Irgendwie hat das so einen komischen Beigeschmack. Aber ich will es mal versuchen, auf eine ganz andere Ebene zu bringen. Gott hatte sein großes Ziel mit der Menschheit, dass er hinterher die, die ihm nachfolgen, sammelt und dass sie Gemeinschaft haben in aller Ewigkeit. Und dass das möglich ist, hat er, der das Haupt ist über seinen Sohn Jesus Christus, hat ihn gesandt, dass er die Menschen ja zum Glauben hinführt, vorbereitet, die Gemeinde für die Ewigkeit. Und dann hat er als Haupt der Gemeinde, so wird es hier gesagt, Gott ist das Haupt von Christus, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und seine Aufgabe ist, die Gemeinde so zu führen und zu leiten, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird und dass Menschen, dass die Gemeinde zubereitet wird für die Ewigkeit. Und dann hat er, und nun kommt das andere, das ist eine ganz große Aufgabe, eine schöne, aber auch eine schwere Aufgabe für unseren Herrn. Und nun soll es weitergehen, bis unten hin. Und nun schreibt er hier, und das lesen wir in der Bibel an vielen Stellen, im Alten und im Neuen Testament, hat er dem Mann einen besonderen Auftrag gegeben. Du sollst diesen Dienst, den Christus der Gemeinde führt, die wir ihr dient, so sollst du in der Ehe dienen. Dein Auftrag ist, Menschen so, dass Menschen so zugerüstet werden im Glauben für die Herrlichkeit mit dem Herrn. Das ist sein ganz großes Ziel. Und wenn dann hier steht, hier in Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, ja, da muss man erstmal die Luft anhalten. Er hat alles, sein ganzes Leben hingegeben für diese Gemeinde, um sie Gott darzustellen, dass sie, ja, befreit wird von allem Unrecht, allem Elend, dass sie fehlerlos einmal erscheinen soll vor dem Herrn. Und nun sagt er, und ihr Männer, ihr habt eine ganz besondere Aufgabe. Wie Christus für die Gemeinde, so sollt ihr in der Ehe diesen Dienst weiterführen. Von oben bis unten. Nicht herrschen, nicht Unterwürfigkeit ist hier gefragt, sondern eine Riesenverantwortung, die Gott dem Mann gegeben hat. Das soll euer Ziel sein. Ehe so zu leben in der Herrlichkeit vor dem Herrn. Und da sollt ihr euch einbringen. Da sollt ihr hier euch gegenseitig unterstützen, unterordnen, nicht durchsetzen. Männer haben eine ganz große Verantwortung. Heute habe ich einen Gottesdienst vorher gehört oder gesehen im Fernsehen. Und da geht es um den Abimelech. Ja, dem ging es gerade nicht gut mit seiner Familie im Volk Israel. Und er hat gesagt, ich gehe in ein fremdes Land mit seiner Familie. Und da ist er dahin gegangen. Und dann ist er mit Götzendienst und allem Möglichen vertraut gemacht worden. Er hat seine Familie ins Elend geführt. Das fiel mir so auf, als ich diesen Text hatte. Gott hat den Männern eine Verantwortung gegeben. Und dann habe ich gedacht, was hat das mit mir zu sagen? Wie ist das? Andere können das ja besser beurteilen wie ich. Ich habe meine Frau, gestern war es glaube ich, gefragt, sag mal, wird da ein Stückchen deutlich zwischen uns beiden? Und naja, sie hat dann gesagt, ja, ich merke da schon was. Ich bin mir auch überzeugt, dass das Stückwerk ist, was ich lebe und dass man auch schuldig wird, das, was der Herr mir auferlegt hat. Und da ist gut, dass es Vergebung gibt. Aber die Ehe, die Keimzelle der Gemeinschaft, meine Lieben, sie soll von Gott gesegnet sein, von Gott geführt werden. Und Männer haben so einen großen Auftrag, auch manches Mal, weil sie ja oft nicht so innerlich, sagen wir mal, so seelisch beeinflusst werden, auch die Dinge gerade rücken, die gerade gerückt werden müssen. Sie haben den Auftrag, Ehe so zu leben, ja, dass sie ein Hinweis auch für die Familie, für die Kinder sind. Das ist ein guter Weg, wenn wir in der Gemeinschaft mit unserem Herrn leben. Das Vorleben, das möchte der Apostel Paulus gerne. Es geht nicht um hoch und unten, es geht um ein ganz intensives Miteinander. Und dem Mann ist so viel Verantwortung auferlegt, dass ich gedacht habe, ach, ich möchte lieber eine Frau sein und mich anlehnen dürfen an einen, der die Verantwortung übernimmt.
Mir kam beim Lesen von dem Text der dumme Spruch, vielleicht mit ein bisschen Wahrheit: kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und wenn ich versuche, Beziehung zu leben und dem anderen deutlich zu machen, du bist mir wert, du bist mir wichtig, ich gucke da drauf, was du für Bedürfnisse hast, ich glaube, das ist ein Zeichen der Wertschätzung und der Liebe. Jesus hat letztendlich als Geschenk für uns Menschen alles gegeben. Sein Leben am Kreuz. Für mich, für meine Schuld. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass ich auf diese vergebende Gnade angewiesen bin, dann soll das doch letztendlich mein Handeln dahingehend motivieren und beeinflussen, dass ich nicht auf dem Standpunkt stehe, ich bin der zu sagen hat, wo es langläuft, sondern ich bin einer, der letztendlich nur Liebe transportiert. Und ich glaube, wenn wir das versuchen, wenn ich das versuche, auch ein Lernfeld, bis der Deckel fällt, gar keine Frage, aber es mir bewusst zu machen. Die Liebe, die ich erfahren habe, darum geht es, die in Beziehung weiterzugeben. Und nicht nur in Beziehung Ehe, wir haben es am Anfang gehört, Walter hat es so gesagt, wir leben alle in Beziehungen. Ehe ist das Kleinste, dann geht es mit Familie weiter, Arbeitsplatz, Gemeinde. Wenn ich dem Nächsten bereit bin, Wertschätzung entgegenzubringen, mit dem Gedanken, was tut ihm gut, was hilft ihm weiter. Ich glaube, das ist eine Grundlage für eine Beziehung, für gelingendes Leben. Da möchte ich Jesus zum Vorbild haben, weil er hat letztendlich aus Liebe alles für mich getan. Und so sollte ich doch bereit sein, mit dem Nächsten nur ein Stückchen weit die Hand zu reichen und nicht zu meinen, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und es geht alles danach, wie ich meine, die Dinge gestalten zu müssen.
Ich habe das Ganze mal weg von Familie betrachtet, erstmal unter den beruflichen Aspekten, was man so erlebt. Und ich habe festgestellt, es gibt nichts Schlimmeres, wenn Leute miteinander agieren müssen und es gibt keine Ordnung in dem, wie sie miteinander agieren. Das mag für die ersten 14 Tage einigermaßen funktionieren und danach bricht das große Chaos aus, weil keiner weiß so wirklich, wer steht schützend vor mir, welchen Raum kann ich einnehmen, welche Entscheidungen kann ich treffen. Das endet im Chaos. Und das Erleben, also in so einem Unternehmen wie bei uns, da hast du ja verschiedene Bereiche und da gibt es immer solche und solche. Und es gibt welche, die sind hierarchisch geführt, also da ist einer oben dran, der macht nur Druck nach unten, also der hat seine armen Leute da unten und die kriegen Lack und dann müssen die agieren. Funktioniert meist nicht sehr lange, weil die Leute sich nicht ernst und angenommen fühlen und dann unzufrieden und unglücklich dabei werden. Und irgendwann entweder verlassen die Leute das Unternehmen oder die werden psychisch krank oder was auch immer. Es gibt die unterschiedlichsten Phänomene. Keine Struktur wird nicht funktionieren. So eine Struktur wird nicht funktionieren. Das Einzige, was funktioniert, ist, wenn eine gewisse Ordnung da ist, mit einem Verständnis füreinander. Und deswegen brauchen wir das gar nicht besonders, glaube ich, in irgendwelche Bereiche pressen. Das ist was wir tagtäglich in verschiedenen Bereichen erleben dürfen. Und ich finde es etwas ganz Großes, dass Paulus das hier in dem Brief an die Epheser gerade auch in die Gemeinde schreibt und gerade auch bis in die Familien hineinschreibt und das deutlich macht. Strukturen, die sind nichts Schlechtes, sondern die sind was Notwendiges und was Gutes. Und wenn ich, es ist ja sehr mit sehr vielen Worten heute schon deutlich gemacht worden, da geht es nicht um Machtpositionen, sondern da geht es um einzelne Aufträge, die jeder einzelne Person in dieser Struktur hat und wahrnehmen soll. Da gibt es einen, der soll die schwere Verantwortung tragen, Familie oder Gemeinde zu führen und zu leiten. Und da gibt es diejenigen, die wissen, da sind Leute, die das, die diese Entscheidungen treffen und die auch schützend vor uns stehen und wollen die Richtung definieren. Und es gibt Leute, die arbeiten von ganzem Herzen mit in dem Wissen, dass die oben auch wissen, wenn wir oben und unten, das ist jetzt gar nicht so gemeint, aber dass sie angenommen sind, wertgeschätzt und dass sie wissen, ohne die anderen wird es nicht funktionieren. Und die tun alles, um dem Anspruch auch gerecht zu werden. Und wenn man das, wir haben es eben sehr deutlich gehört, in Familie, bis in Familie überträgt, dann ist das was Herrliches, dass das hier in der Bibel schon geschrieben steht, dass Strukturen nichts Schlechtes sind. Heute allgemein wird sehr viel flach gemacht, und weil es gab diesen großen Trend, alles muss im Team gemacht werden. Ne? Team, wer das so ein bisschen kennt, Team heißt ja so intern im Team, heißt das meistens toll, ein anderer macht es. Ne? Also jeder verlässt sich auf den anderen, passiert, tut gar nichts und das Chaos wird immer größer. Team kann gut sein, weil man sich gegenseitig mit Informationen und mit Unterstützung bereichert und befruchtet. Aber auch ein Team braucht Struktur. Und ich finde das einfach herrlich, dass das hier drin steht und dass Paulus hier so ganz deutlich macht, da gibt es keine Wertigkeit in der Rollenbeschreibung, die einer hat. Es gibt verschiedene Aufgaben, die da sind und verschiedene, die wahrgenommen werden müssen. Und wenn wir das auch nur ansatzweise schaffen, in unser eigenes Leben für uns anzunehmen und wahrzumachen, dass wir keine Wertigkeiten transportieren, sondern dass wir unseren Auftrag erkennen und dass wir so, wie wir dem anderen begegnen, auch so begegnen, wie es dieser Ordnung gerecht wird, dann haben wir ganz viel, ganz großen Beitrag, glaube ich, können wir da leisten in unserem Umfeld, in Nachbarschaft, Arbeit, Familie, wo auch immer, um eine Atmosphäre zu schaffen, der Vater sagt es vorhin, die zum Ziel führt. Das ist unser Auftrag. Da darf dann deutlich werden, wir kämpfen nicht um Machtpositionen, sondern uns ist was ganz anderes wichtig. Und um unser Leben, glaube ich, ohne dass wir es jetzt bewusst so leben, dass es andere sehen, erkennen andere, dass wir ein bisschen anders ticken. Und das darf so sein. Schön, dass wir diese Richtschnur haben und die darf allen Seiten Mut machen, dass Strukturen gut und dass Strukturen richtig und sogar notwendig sind, damit ein Miteinander langfristig möglich ist und dass wir, das möchte ich auch nochmal ergänzen, dass wir uns nicht vergehen in den Aktivitäten, in dem wer macht was und wer ist wie viel wert, sondern das gemeinsame Ziel im Fokus haben. Daraufhin oder darauf kommt es an. Das ist das, wofür wir leben wollen. Das ist das, wo wir uns hinentwickeln wollen. Uns ist Jesus wichtig. Wird Jesus groß, wenn wir miteinander kämpfen und ringen und das bei jeder Gelegenheit deutlich machen? Nee. Es wird deutlich, wenn wir uns unserer Rolle bewusst werden und verantwortungsvoll auch jedem anderen gegenüber versuchen, damit umzugehen. Wunderbarer Abschnitt.